Heute bei Seldomly Asked Questions, der Sack Sommer Snack 5, das Höhlengleichnis.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Seldomly Asked Questions, eurem Podcast für Psychologie und Philosophie und selten gestellte Fragen aus diesen beiden Bereichen. Wir sind immer noch in unserer 7-Sack-Sommer-Snacks-Serie, wo wir kleinere Folgen raushauen, um uns ein bisschen zu entlasten. Aber auch, weil wir euch trotzdem kleine Goodies geben wollen, kleine Konzepte aus diesen zwei Bereichen, aus Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, weil wir keine Sommerpause machen wollen wie andere Podcasts. Bei mir im Studio ist Adrian, der die psychologischen Seiten bespricht.
Hallo.
Das hat sich ein bisschen radiomäßig angehört, weil du bist ja eigentlich immer hier. Und ich bin Max und spreche heute über ein Stück Allgemeinbildung, finde ich, obwohl ich mir durchaus bewusst bin, dass das nicht alle kennen. Es geht um Platons Höhlengleichnis. Aber wie immer, bevor wir in diese kleine kurze Folge reinstarten, machen wir noch die Seldomly Asked Unrelated Question, die jetzt in diesem Format die Minisau ist.
Genau. Und heute habe ich eine Doppel-Minisau für dich. Dein Lieblingsfilmgenre?
Und?
Und dein Lieblingsbuchgenre.
Achso, ich muss beide wissen, weil sonst kann ich sie nicht aufeinander abstimmen. Weißt du, beim einen kann man dann intelligenter wirken und beim anderen nicht so.
Das könnte auch das Gleiche sein.
Ja, es ist schon eher Sci-Fi, obwohl ich bei Filmen auch gerne so das Fantasy-Genre mag, wenn es gut umgesetzt ist. Aber wenn ich jetzt Bücher lese, die gar nichts mit Weltliteratur oder mit Philosophie oder sowas zu tun haben und einfach privat abends zum Einschlafen was lese, dann eher mal so Sci-Fi-Sachen. Gern so Hard-Sci-Fi, wo es dann wirklich um Physik geht und so und so die Grenzen von unserer wissenschaftlichen Möglichkeit. Was bei dir?
Sehr schön. Ich glaube Comedy beim Film und so Pop-Wissenschaft beim Buch wahrscheinlich.
Warum magst du Pop-Wissenschaft? Nur ganz kurz.
Ja, es ist halt nicht so ganz so schwierig zu lesen wie echte wissenschaftliche Bücher, wo das dann schon anstrengend ist, aber man hat schon das Gefühl, dass man noch was bei lernt. Es kann auch, wenn man schon gewisse Sachen gelesen hat, ein bisschen das einordnen, die Sachen, die man kennt. Aber es kann auch einfach so, ja, entertaining sein und so ein bisschen leichte Unterhaltung.
Okay, das ist gar nicht so ein schlechtes Überleitungsthema für das Höhlengleichnis, weil da geht es schlussendlich auch drum, wie man Wissenschaft abbilden kann im übertragenen Sinne, aber dazu werden wir noch kommen. Das ist, würde ich jetzt mal sagen, das bekannteste Gleichnis, also die bekannteste Allegorie der Philosophiegeschichte. Und der zweite Teil davon ist ein echtes Gedankenexperiment. Sehr gut. Ich dachte erst bei Gleichnis, ich atme ein und verarsche dich, aber nachher bist du so ein gebrannter Hund und machst nicht mehr mit. Ich glaube, wir fangen einfach mal mit einer Übersicht an, worum es da eigentlich geht. Es ist ein Gedankenexperiment. Stell dir eine Gruppe Menschen vor, die ihr Leben lang so angekettet in einer Höhle vor einer leeren Wand verbringen. Und die beobachten die Schatten von Gegenständen, die vor einem Feuer hinter ihnen vorbeiziehen und auf die Wand geworfen werden. Also vor ihnen ist wie so ein Puppentheater aus Schatten. Und diese Gefangenen können weder die Köpfe drehen noch aufstehen und so weiter. Und diese Schatten sind die Realität von diesen Gefangenen. Das ist das, was die sehen, worüber sie sich unterhalten, worüber sie kleine Wissenschaften bilden. Aber natürlich ist das keine genaue Darstellung von der Welt. Und diese Schatten stellen einfach nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit dar. Für Platon denjenigen, den wir nur mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Und die Objekte, die quasi von der Sonne beleuchtet werden, also draußen, außerhalb von der Höhle, sind so die wahren Ursachen der Objekte. Ich werde nachher noch genauer diese Mechanik erklären, wie das in dieser Höhle abgeht. Weil ich finde es eigentlich wirklich interessant, wenn man es im Detail kennt, dann kann man so ein bisschen die Bezüge herstellen zum eigenen Denken und zu unserer Art Wissenschaft zu machen. Wie gesagt, ist das Höhlengleichnis eine Allegorie, also eine kleine Geschichte, wo so gewisse abstrakte Gegenstände aus der Wissenschaft dort so konkret vorkommen. Sogar in Form von Personen eigentlich, zum Beispiel die einzelnen Sinnesorgane sind die Menschen in der Höhle, könnte man sagen zum Beispiel. In Platons Höhlengleichnis kommt in seinem Buch Politeia, also die Republik, vor, oder der Staat heißt das manchmal auf Deutsch. Und dort wird gesagt, um die Wirkung der Erziehung und das Fehlen derselben auf unsere Natur vorzustellen oder zu vergleichen. Das wird zumindest gesagt, aber ich finde, es geht um einiges mehr. Und ja, es hat eigentlich eine zeitlose Aussage, nämlich, wenn die Möglichkeit besteht, dass die Dinge, so wie wir sie sehen oder wie sie uns erscheinen, Illusionen sind oder Trugbilder, dann müssen wir einfach Methoden finden, um so an die wahren Ursachen dahinter zu kommen. Und ja, also ich meine, du kennst das wahrscheinlich aus der Erkenntnistheorie von der Frage, was Wahrheit ist, was richtiges Wissen ist. Und das war so der Anfang von einer, sagen wir mal, normativen Erkenntnistheorie. Das heißt, eine Erkenntnistheorie, die uns vorschreibt, wie wir richtig denken sollen, wie wir richtig der Wahrheit auf den Grund gehen sollen. Und ich würde gerne mal so ein bisschen die genauere Mechanik von dieser Höhle erklären, dass wir ein bisschen ein klareres Bild kriegen. Also es ist eine Höhle, in der Menschen von Geburt an angekettet sind und die starren eben an diese Wand und die können die Köpfe nicht drehen oder auch nicht aufstehen. Und hinter ihnen weiter oben ist so ein Feuer und zwischen ihnen und dem Feuer gehen so Leute entlang, die so Objekte hochheben, also vor das Feuer, dass die Schatten werfen. Also die haben dann so ausgeschnittene Menschenformen und Tierformen und Vasen und halt die Objekte, die es halt bei uns auch gibt, so gut dass es geht. Aber die Menschen, die weiter vorne sitzen, können nur an die Wand sehen und die sehen nur die Schatten und die sehen auch nicht die Schatten der Träger oder dieser, ich weiß nicht, Angestellten von dieser Analogie.
Köhlen Corporation.
Genau. Und die sehen quasi ein Schattenpuppentheater, sowas ähnliches. Ja. Und das Interessante ist, die geben denen dann Namen, also die reden über diese Schatten, die sagen, ja, das ist der Vasenschatten oder so. Also ich meine, würden das vielleicht nicht unbedingt Vase nennen, aber die nennen das halt irgendwie und machen sich so kleine Wissenschaften. Und diese Geräusche, die sie hören, so von diesen Angestellten oder von diesen Trägern, die interpretieren sie durch das Echo so, als würden die von den Objekten kommen. Also als würden die von den Schatten kommen. Und das ist so der weniger gedankenexperimentige Teil. Hier sieht man einfach schon so, wo die Limitationen sind. Oder diese Menschen, die haben irgendwie so eine Wissenschaft gebildet, was doch eigentlich erstmal gut ist. Aber die liegen natürlich auch jetzt, wenn du intuitiv drüber nachdenkst, komplett falsch, oder? Also ich meine, wir wissen, das, was die denken, was eine Vase ist, ist nur der Schatten von der Vase. Eine Vase ist 3D und eine Vase ist nicht 2D und schwarz und hat die Form der Höhlenwand ein bisschen noch und macht auch keine Gelgeräusche.
Ja, das stimmt. Aber andererseits ist dann auch die Frage, ja, was ist dann eine Vase? Und das, was wir als Menschen, die sich umdrehen können und vielleicht draußen in der Sonne leben und dann andere Sinneseindrücke haben, ist das dann akkurat genug, um zu wissen, was die Vase ist?
Du stellst natürlich die richtigen Fragen. Das ist genau das, was Platon mit dem Höhlengleichnis sagen will. So wie wir die Welt sehen, ist einfach eine mögliche Art, wie sie uns erscheint. Und dahinter liegen die echten, wahren Ursachen, die wir halt erst mit der richtigen Wissenschaft und der richtigen Bildung und vor allem mit Philosophie begreifen können. Und da kommen wir eigentlich zum Gedankenexperiment von dem Ganzen. Was ist, wenn jetzt jemand aus dieser Höhle rauskommt? Also man müsste einen Befreiten, sagt Platon da, quasi zwingen, aus dieser Höhle rauszukommen. Weil ich meine, sobald er sich umdreht, ist er erstmal komplett von diesem Feuer geblendet. Also du bist irgendwie gewohnt, dass du nur diese dunklen Schatten siehst, dass du diese Geräusche so echoartig hörst. Mhm. Wäre natürlich komplett geschockt und dann noch schlimmer von der Sonne. Also ich meine, wenn du dann in der Höhle geboren bist, dort deine Sinne sich dran gewöhnt haben, die Welt so zu sehen. Plötzlich siehst du Objekte, plötzlich ist alles hell und voll und du siehst eigentlich erstmal gar nichts. Und das Interessante ist hier, er sagt, wahrscheinlich müsste man sich erst so ganz langsam an den Schatten orientieren. Also man guckt nur die Schatten an, weil man die ja kennt. Und dann langsam könnte man übergehen zu Spiegelbildern in Seen oder sowas oder in glänzenden Oberflächen, weil da muss man immer noch nicht direkt so die Dinge angucken. Und dann langsam, wenn man sich dann ein bisschen an die Helligkeit gewöhnt hat, könnte man nachts so die richtigen Dinge anschauen und die Sterne. Ich meine, das wären die ersten Leuchtkörper, die man sieht, abgesehen von diesem Feuer. Und dann am Schluss würde man sogar die Sonne begreifen als die übergeordnete Ursache, die das alles möglich macht. Also man würde die Sonne sehen und denken, ah, deshalb gibt es überhaupt Schatten, erstens. Und zweitens, deshalb sehe ich die Dinge um mich rum. Mhm. Und diese Person würde eigentlich begreifen, dass die Schatten nur ein Nebenprodukt sind von der Sonne und den realen Objekten in ihr. Und dann kommen wir genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Das kann man natürlich auch übertragen auf die Art und Weise, wie wir die Welt sehen. Ist das nicht nur ein Nebenprodukt von unseren biologischen Begrenzungen oder vielleicht auch von unserer Ignoranz gegenüber höherer Mathematik, gegenüber Physik, gegenüber den Wissenschaften?
Genau, ich hätte jetzt nämlich auch gesagt, ja gut, woher wissen wir denn, dass das Feuer nur eine Replikation der Sonne ist oder dass die Sonne das Maß aller Dinge ist? Wir könnten ja auch sagen, gut, Feuer und Sonne, also Feuer in der Höhle und Sonne auf der freien Erde ist dann eigentlich vergleichbar, weil es sind beides Lichtquellen, es sind beides irgendwie brennende Gase oder sonst was. Aber es ist auch schwer zu sagen, dass dann die Realität der Menschen, die draußen leben und Dinge durch das Sonnenlicht sehen, dann irgendwie eine höhere Realität haben als die Menschen, die in der Höhle leben.
Das ist eine gute Frage. Ich würde schon sagen, dass das ein epistemisch günstigerer Zustand ist. Also du kannst dich natürlich frei bewegen, du hast die Möglichkeit, mit mehreren Sinnen Dinge anzuschauen, du hast schon ein bisschen mehr Möglichkeiten und Zugang zu Erkenntnisquellen außerhalb. Aber natürlich, also das, die Idee von dem Höhlengleichnis ist nicht zu sagen, ja, die Welt draußen ist geil, geht nicht in Höhlen, sondern es ist ein Gleichnis. Was es sagen soll, ist, wir sind, wenn wir nicht Wissenschaft betreiben und keine Philosophie betreiben und uns nicht fragen, was sind die Ursachen von den Dingen, warum verhalten sich Dinge so, was sind die Gesetzmäßigkeiten der Natur, dann sind wir eigentlich nichts besser als die Leute in dieser Höhle, die einfach akzeptieren, dass den Sinnen halt Dinge irgendwie gegeben sind.
Ja, das finde ich gut.
Und ich meine, die weitere Idee ist dann zu sagen, was wäre denn jetzt, wenn man diesen befreiten Dude zwingen könnte, wieder zurückzugehen in die Höhle? Dann wäre er am Anfang wahrscheinlich richtig schlecht darin, diese Schatten zu erkennen und irgendwie diese Schattenwissenschaft weiterzumachen, weil erstens hätten sich seine Augen so an die Helligkeit gewöhnt und er würde da drin fast nichts mehr sehen. Und er wüsste ja auch, wie die Dinge wirklich aussehen. Also der würde sagen, ja, die Vase, die macht hier keine Geräusche. Das denkt ihr bloß. Und diese Leute in der Höhle würden wahrscheinlich denken, der ist ein Idiot.
Ja, ich weiß nicht. Also ich als Psychologe würde vielleicht sagen, vielleicht fände er es auch besser in der Höhle. Vielleicht hätte er draußen sehr viel Angst oder vielleicht würde ihn das alles überwältigen. Und deswegen würde er sagen, ja, dann gehe ich lieber in die Höhle zurück und ich schließe mich dann den Leuten dort an. Also ich weiß es vielleicht besser als die, aber ich kann dann irgendwie verstehen, warum sie es nicht anders kennen und ich bin dann trotzdem bei ihnen, weil so kenne ich das Leben und so ist es für mich angenehmer, als wenn ich draußen bin in dieser neuen, ja, ein bisschen angsteinflößenden Welt.
Hey, das ist die Frage, die schlussendlich in The Matrix dann behandelt wird, dass man sagen würde, ja, würde man überhaupt wollen aus dieser Simulation rauskommen und die reale Welt sehen? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht mehr zurück wollen würdest. Also ich meine, klar, es gibt natürlich irgendwie psychologische Faktoren, die Menschen so zu Gewohnheitstieren machen lassen und so. Darüber reden wir ja nicht. Wir reden darüber, ob man nicht eine Welt, wo man irgendwie besser versteht und wo alles viel mehr Sinn ergibt, plötzlich bevorzugen würde. Ich meine, man kann schon so ganz komplizierte Schattenwissenschaft betreiben, wo man sagt, ja, immer 5 Minuten nach der Vase kommt dann der Stock. Und so, und manchmal stimmt es und manchmal nicht. Aber diese Gesetzmäßigkeiten sind völlig willkürlich von diesen, sagen wir mal, Höhlenträgern ausgewählt. Und wenn man dann an die Luft kommt, sagen wir mal, merkt man plötzlich, dass es viel mehr Werkzeuge gibt, wie die Logik oder die Physik oder Mathematik, um Dinge zu verifizieren.
Ja, doch, ich denke, dass es wahrscheinlich einen schon bereichert und man denkt, ja, man möchte dann nicht zurück in eine gewisse Welt. Kann ja auch Vorteile haben.
Und der endgültige Gedanke ist natürlich, diese Menschen, die aus der Höhle rauskommen, sind die Menschen, die echte Wissenschaft betreiben. Und bei Platon ist es noch ein bisschen stärkere These, dass er sagt, das sind die Philosophen, weil es gab diese Differenzierung von Wissenschaften damals auch noch nicht, die wirklich nach der Wahrheit fragen und die würden nie wieder zurückgehen und sagen, ja, ich will das jetzt alles vergessen und ein einfaches Leben leben, sondern die belehren dann im Zweifelsfall das Volk, das sich darüber nervt und es nicht verstehen kann und sagen, ja, der ist irgendwie dumm. Und ich meine, im Fall von Sokrates, also dem historischen Sokrates, war es ja dann auch so, dass er schlussendlich zum Tode verurteilt wurde, wegen seiner philosophischen Tätigkeiten und weil die Leute da auf dem Marktplatz und die Jugend, die er gelehrt hat, gesagt hat, ja, der verdirbt hier alles.
Den nervt.
Ja, es war auf eine Art auch so. Ich meine, dieses Höhlengleichnis sagt in keiner Weise, dass das angenehm ist oder nicht anstrengend, aber es geht darum, dass es tatsächlich wert ist. Und vielleicht als Schlusswort zur Vollständigkeit halber, ich habe es jetzt sehr allgemein gehalten mit höheren Wissenschaften und höheren Erkenntnissen, aber bei Platon geht es natürlich schlussendlich darum, dass man, wenn man aus der Höhle kommt, also im Gleichnis gesprochen, also wenn wir tatsächlich Philosophie betreiben, begreifen wir, dass die platonischen Ideen hinter allem stehen, also die wahren Ursachen sind. Das heißt, sowas wie das Prinzip, das verursacht, warum wir so sind, wie wir sind, warum die Natur so ist, wie sie ist, die Idee des Tisches, die Idee des Guten, die mit der Sonne gleichgesetzt wird, die Idee des Guten, die quasi alles erkenntnisfähig macht, die uns erleuchtet, die uns zum richtigen Handeln antreibt. Und man muss halt auch sehen, dass das alles im Kontext von Platons Staatstheorie funktioniert, wie der ideale Staat aufgebaut ist. Und er sagt, der ideale Staat ist so aufgebaut, dass Wissenschaft und Wahrheit geschätzt werden.
Dem würde ich auch zustimmen.
Dann gibt es für mich eigentlich nichts mehr zu sagen, als zu hoffen, dass dieser Podcast gewisse Leute aus der Höhle zerrt. Und an die Philosophie gewöhnt, an die wissenschaftliche Vorhergehensweise der Psychologie gewöhnt, an den wissenschaftlichen Dialog, den wir führen, den wir bald wieder führen werden, wenn wir aus den Sommersnacks raus sind und wieder längere Folgen machen.
Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an euch, unsere Hörerinnen und Hörer, richten fürs Treubleiben während des vermeintlichen Sommerlochs, was wir ein bisschen auffrischen mit unseren Sommersnacks. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
Tschüss.
Ciao.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Findest du mich manchmal überraschend noch?
Ja, doch.
Echt?
Das hält die Beziehung.
Es ist schon, mein älterer Freundeskreis ist so gelangweilt von mir, es ist nicht zu glauben.
Ja, man muss es schon mögen auch.
Sag nicht es zu mir.